Das Tal öffnete sich zu einer mit Mandelbäumen übersäten Ebene, durch die eine Straße auf das Dorf am Fuß der Burg zulief und sich dann wie eine Schlange den Hang zur Festung hochwand. Zwischen dem hellen, mit Blüten übersäten Grün erblickte Geoffrey Espin jenen Trupp Bewaffneter, den der Wächter entdeckt hatte. Er zählte 6 Ritter zu Pferd und mindestens 60 Männer zu Fuß und nickte erbittert, als habe er nichts anderes erwartet. Als er sich umdrehte, standen die 3 Waffenknechte vor ihm, die ihm treu geblieben waren. Die Männer sahen so aus, als würden sie am liebsten die Beine in die Hand nehmen und laufen, soweit sie nur konnten. Der einzig unbewaffnete Mann im Raum aber blickte so grimmig drein, als wolle er die sich Nähernden eigenhändig erschlagen. Es war Antony, der Leibdiener des Grafen, ein untersetzter Mann mittleren Alters mit einem eher ehrlichen als hübschen Gesicht und den dunklen Augen seiner maurischen Großmutter. Als Geoffrey Espin ihn mit einem fragenden Blick streifte, stieß er einen unchristlichen Fluch aus, trat an die Wand und nahm eine der dort hängenden Streitäxte herab. Geoffreys Tochter Soledad folgte seinem Beispiel, während ihre um 2 Jahre ältere Schwester Miranda sich auf einen Stuhl fallen ließ und die Hände vors Gesicht schlug. Der Graf strich seiner Erstgeborenen über die honigfarbenen Haare und zuckte zusammen, als sie mit tränenerfülltem Blick zu ihm aufsah. Sie glich so stark ihrer Mutter, dass er ihren Anblick kaum ertragen konnte. Daher wandte er sich abrupt um und trat wieder in die Fensternische. Der Kriegertrupp war so nahe herangekommen, dass er die Wappen auf den Schildern der vordersten Ritter erkennen konnte. An der Spitze ritt Domenech de Cluer, der seit 16 Jahren auf Vergeltung für seine gekränkte Ehre wartete und sich nun kurz vor dem Ziel wähnte. »Habt ihr die Farben der Grafen von Urgell oder des Vicomte de Vidaura erkannt?« Antonys Stimme klang ängstlich und hoffnungsvoll zugleich. Graf Geoffrey musterte die Wappen der übrigen Ritter und als er in den Raum zurücktrat, stand die Antwort auf seinem Gesicht geschrieben. »Nein, von denen lässt sich hier keiner blicken. Damit zeigen die Herren von Urgell mir deutlich, dass sie meine Töchter nicht als Blutsverwandte anerkennen.« Seine Schultern sanken nach vorne und er wirkte mit einem Mal viel älter als seine 38 Jahre. Das Wenige, was er noch an Hoffnung gehegt hatte, sollte sich also nicht erfüllen. Die Sippen der Herren von Urgell, Verwandte und angesehene Lehensleute des Königs von Katalonien, Aragon und Valencia, waren nicht bereit, ihm zu verzeihen, dass er eine ihrer Verwandten am Vorabend ihrer Hochzeit entführt hatte und mit ihr ins Königreich Mallorca geflohen war. Nun war Chrom III. Von seinem Vetter Per IV. Von Katalonien Aragon vertrieben worden und um seinen Herrschaftsanspruch zu festigen, hatte dieser Chroms ehemaligen Gefolgsleuten angeboten, ihm als neuen Herrn von Mallorca die Treue zu schwören und dafür ihre Ländereien behalten zu dürfen. Nur an ihn, Geoffrey Espin, Graf von Marans, war kein solches Angebot ergangen. Er wusste, welchen Groll König Per wegen seiner Flucht an den Hof seines Vetters gegen ihn hegte, aber er hatte sich nicht vorstellen können, dass sein einstiger Lehnsherr so wenig Gnade zu üben bereit war und nun auch seine Töchter dem Verderben preisgab. »Bei Gott, diese Niederlage hätte nicht sein müssen! Wir hätten Peres Truppen aufhalten können!« In seiner Stimme schwang all die Wut über die vielen wankelmütigen Edelleute, die ihn seit dem Kampf um die Ciutat de Mallorca erfüllte. Viel zu wenige waren gekommen, um mit ihren Männern die Stadt gegen das Heer Katalonien Aragons zu verteidigen, und so war Roms Herrschaft glanzlos zu Ende gegangen. »Wo waren denn die Herren, die unserem König die Treue geschworen haben? Wo sind die de Jors und die de Biures und wie sie alle heißen, abgeblieben, als Mallorca sie brauchte? Verflucht sollen sie sein!« Der Graf zitterte wie im Fieber, als er an die verzweifelte Gegenwehr der Verteidiger dachte. Die Zahl seiner Mitstreiter hatte bei weitem nicht ausgereicht, den Feind aufhalten zu können, und so hatte er die meisten Gefolgsleute in einem verzweifelten Abwehrkampf verloren. »Sie gieren nach unserem Blut. Nun gut, dann soll es fließen.« Geoffrey maß seine Waffenknechte mit kritischem Blick. Sie hatten ihm im Kampf um die Ciutat de Mallorca gute Dienste geleistet und waren bis zur Stunde nicht von seiner Seite gewichen. Nun aber wäre ihr Tod ein nutzloses Opfer, das zu bringen er nicht bereit war. Verschwindet von hier! Verlasst Marangs! Dies ist nicht mehr euer Kampf!« Die drei Männer atmeten erleichtert auf und rannten davon, als sei der Teufel hinter ihnen her. »Wir werden die Berge der Tramontana überqueren und dabei die entlegensten Pässe nehmen müssen, wenn wir unseren Feinden entkommen wollen.« Anthony hoffte wieder besseres Wissens, seinen Herrn doch noch zur Flucht überreden zu können. Dieser starrte ihn grimmig an. »Und warum bist du noch hier?« »Weil ich es so will.« Anthony wagte nicht zu sagen, dass er sich für das Gesinde schämte, das die Burg bereits bei der Nachricht von der verlorenen Schlacht verlassen hatte. Seiner Ansicht nach hätten die Leute wenigstens bis zur Rückkehr des Grafen warten und ihn bitten können, sie gehen zu lassen. Dann beeilte er sich, das Kettenhemd zu holen und es seinem Herrn überzustreifen. »Soll ich zum Torturm laufen und das Fallgitter herunterlassen?« fragte er, während er dem Grafen die Beinschienen anlegte. Geoffrey Espine lachte spöttisch auf. »Wozu denn? Meine verstorbene Gemahlin und ich haben stets ein gastfreundliches Haus geführt.« Anthonys Blick wanderte zu den beiden Mädchen hinüber. Mit ihren 14 Jahren war Miranda eine knospende Schönheit mit weichen, bereits fraulich wirkenden Formen, blauen Augen und ebenmäßigen Gesichtszügen. Sie hätte das Ebenbild ihrer Mutter werden können. Auch die noch kindlich wirkende Soledad würde man nicht verschonen. Diese schien das Schicksal, welches ihr bevorstand, viel weniger zu fürchten als die in Tränen aufgelöste Miranda, denn ihre haselnussbraunen Augen sprühten vor Zorn und sie schüttelte so wild den Kopf, dass ihr dunkelblondes Haar um ihren Kopf stob. »Ich werde diesen Hunden das Mahl mit der Axt auftischen!« Geoffrey Espine achtete jedoch nicht auf sie, sondern starrte auf Miranda hinab, die ihn mit den Augen seiner toten Gemahlin anblickte. Nuria de Vidaura, Ide Urgell, war ihm in Flucht und Verbannung gefolgt und hatte ihm ihre Töchter als kostbarstes Geschenk hinterlassen. Bei dem Gedanken schüttelte er fast unmerklich den Kopf, zog seinen Siegelring vom Finger und drückte ihn dem Diener in die Hand. »Du wirst meine schutzlosen Töchter behüten und führen, Anthony. Nehmt den Weg zurück über die Berge und wartet, bis ihr eine Gelegenheit findet, zu König Rom zu reisen. Dieser Ring hier wird euch ausweisen und seiner Majestät zeigen, dass ich bis zum letzten Augenblick für ihn eingestanden bin.« Die erstarrte Miene seines Herrn bewies dem Diener, dass Geoffrey Espine den Tod gewählt hatte. Mit einem dicken Kloß im Hals steckte er den Ring unter sein Hemd und wollte sich eben abwenden, als die Hand des Grafen schwer auf seine Schulter fiel. »Die beiden sollen sich in der Mägdekammer Kleidung besorgen, damit man sie nicht erkennt. Hier, das brauche ich nicht mehr. Und die, die kommen, um mich zu töten, sollen es auch nicht bekommen.« Geoffrey Espine nahm seine Geldbörse, die er beim Anlegen der Rüstung vom Gürtel genestelt hatte, und reichte sie Anthony. »Und nun verschwindet. Die heilige Jungfrau von Nuria möge euch beschützen.« Ohne seinen Töchtern noch einen Blick zu schenken, wandte er sich um und verließ die Halle. Soledad wollte ihm folgen, doch der Diener hielt sie auf. »Lasst uns gehen, sonst kommen unsere Feinde doch noch über uns.« Ohne auf eine Antwort seiner Schutzbefohlenen zu warten, fasste er sie bei den Händen und zog sie mit sich zu dem Trakt, in dem bis zum Vortag die Mägde gehaust hatten.